Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wow, was für volatile und ereignisreiche Handelswochen sind in der letzten Börsenphase zu sehen gewesen. Leider war ich krankheitsbedingt nicht in der Lage, vor zwei Wochen entsprechend diese Podcast-Folgen oder beziehungsweise dieses Podcast-Format weiter fortzuführen. Aber jetzt bin ich in dieser Woche wieder dabei. Der liebe Dirk ist dafür diese Woche krank und von daher muss ich das wieder hier alleine aufnehmen, aber wir haben natürlich viele, viele Themen bzw. entsprechende Ausgangssituationen, die wir in dieser Podcast-Folge besprechen können. Ich habe mich dazu entschlossen, heute den Podcast etwas anders zu gestalten, weil ich einfach glaube, dass das Strafzollthema, also das derzeit überbordende Gesamtmarktthema einfach so wichtig ist, dass ich in dem ersten Teil mal darauf eingehe, was das eigentlich für die EWU, für Deutschland insgesamt bedeuten kann. Das heißt, welche Ausgangssituationen finden wir derzeit vor? Welche Branchen können sich dem vielleicht etwas entziehen? Und natürlich, welche Branchen sind besonders betroffen? In dem zweiten Teil gehe ich dann auf die USA ein. Das heißt, warum machen die das? Wie ist die Ausgangssituation dort? Und wo könnte eventuell ein Aktionär, eine Aktionärin bzw. ein Investor davon profitieren, um vielleicht sogar den einen oder anderen Schnapper machen zu können, beziehungsweise welche Branchen sogar von der aktuellen Situation, der politischen Situation, dem Handelsprotektionismus, den die USA da frönen, profitieren zu können. Und der dritte Teil ist dann tatsächlich der Teil, wo ich auf China eingehen werde, beziehungsweise Asien. Ich nehme noch Japan mit rein, Südkorea und gucke vielleicht auch nochmal nach Taiwan, weil da natürlich auch viele, viele Unternehmen sind, wie eine Taiwan Semiconductor, eine SK Hynix aus Südkorea beziehungsweise Taiwan, aus Japan viele Unternehmen, die zuletzt auch massiv unter Druck gekommen sind. Und natürlich China. Wie stellt sich China da in der aktuellen Situation? Worauf sollten Anleger, Anlegerinnen achten? Und demzufolge habe ich also diese Podcast-Folge jetzt hier heute mal unter dem übergeordneten Thema Strafzölle, US-Strafzölle und deren Folgen gestellt. Ich glaube, dass auch das nachvollziehbar ist, weil zum Beispiel ganze Börsentermine weniger eine Rolle spielen. Das heißt, die Fundamentaldaten, Unternehmensdaten, die kommen eigentlich eher ins Hintertreffen. Die Investoren schauen derzeit nicht drauf, sondern die gucken natürlich eher auf die fiskalpolitische, außenpolitische Seite der USA und was das für Auswirkungen insgesamt auf den Kapital- und Finanzmarkt hat. Und wir sehen natürlich auch, dass im Endeffekt hier Unternehmensnachrichten einfach derzeit untergehen, weil die Marktteilnehmer natürlich einen wesentlich größeren Fokus ebenfalls auf diese Thematik haben. Genug der einleitenden Worte, gehen wir in medias res und schauen mal direkt auf die Auswirkungen für die EWU und für Deutschland. Was für eine Ausgangssituation hatten wir? Lange Zeit hat sich hier so ein bisschen die deutsche europäische Politik ins Susi-Sorglos-Thema bzw. Lager geschlagen. Und hatte gedacht, dass sie nochmal mit einem blauen Auge davonkommen wird, dass man also hier im Endeffekt dann nicht davon betroffen sein wird, dass die USA Strafzölle gegen die EWU erheben wird. Man war ja hier so ein bisschen davon ausgegangen, dass erstmal der Fokus der USA eher auf Kanada, Mexiko und auf China liegen wird. Demzufolge hatte man sich hier doch etwas gemütlicher zurückgelehnt, hatte vielleicht zumindest hoffentlich schon mal den einen oder anderen Strategen konsultiert, um zu überlegen, wie man dem entgegnen kann. Dann kam aber doch alles anders, als man eben gedacht hatte. Und die USA haben eben auch gegen Europa zugeschlagen, hatten hier dann gegen Europa nicht nur die 10% Grundstrafzölle in Erwägung gezogen, sondern zusätzliche 20% auf zum Beispiel Autos, pharmazeutische Produkte und eben auch im Endeffekt dann Technologie. Und das ist natürlich ein Punkt gewesen, womit viele Investoren in dieser Form nicht gerechnet hatten, zumal das auch ein Rundumschlag war. Das heißt, die USA haben ja nicht nur gegen Europa geschossen, sondern haben hier halt die Gunst der Stunde genommen und haben gegen sozusagen alle Länder geschossen, die mit den USA Handel betreiben, wo eben Handelsbilanzdefizite für die USA entstehen und haben im Endeffekt dort, ja, wie soll man sagen, one size fits all für alle die gleichen Konditionen angehoben, außer eben gegen China, da hatte man eben doch massiver vorgeschossen, beziehungsweise ist da massiver vorgegangen, da gehe ich natürlich im dritten Teil darauf ein, ich bleibe also jetzt erstmal bei Europa. Die Situation war dahingehend natürlich erstmal verunsichernd für viele Investoren, wir haben eine sehr, sehr hohe Volatilität gesehen, die sich in den Aktienmärkten breit gemacht hatte, das ging bereits in der vergangenen Woche los, hatte dann aber den Spitzenzeitpunkt bzw. den höchsten Punkt der größten Kursverluste tatsächlich am vergangenen Montag dann erreicht, wo der DAX ja wirklich massivst eingebrochen ist und wir teilweise Kurse in dem Bereich von 18.500 bis 18.800 Punkten vorgefunden haben. und zeigt eben doch natürlich gut auf, dass die Investoren hier halt auch nicht davon ausgegangen sind, dass sich diese ganze Gesamtsituation dermaßen stark drastifizieren wird, dass man also hier in einer Situation sich befindet, in der eben die EWU tatsächlich sich eher schwerlich rausretten kann. Was ist die Ausgangssituation? Wir haben in Europa eine eher schwache Konjunktur. Das heißt, die Konjunkturentwicklung von dem ehemaligen Powerhouse in Europa, Deutschland, ist eben am Boden. Wir haben hier eine Deindustrialisierungsvormarsch bzw. Strategie in den letzten Jahren von Seiten der Politik gesehen, die die Schlüsselindustrien in Deutschland zerstört haben. Automobilsektor liegt am Boden, der Export insgesamt liegt am Boden, Stromkosten sind extrem stark gestiegen. Also wir haben hier sehr, sehr viele Dinge, die einfach negativ auf die deutsche Wirtschaft gewirkt haben und damit natürlich auch Europa insgesamt geschwächt haben. Wir haben die anderen Länder, Frankreich, Niederlande und eben auch Italien, Spanien, die zwar ein Stück weit, und das ist eben das Kuriosum, diese Schwäche auffangen können, weil dort die Konjunktur sich halt nicht ganz so schlecht entwickelt wie in Deutschland, aber insgesamt ist eben, sage ich mal, ja, wie soll man sagen, der europäische Patient noch nicht tot, aber liegt zumindest mal auf der Intensivstation. Und aus dieser Situation heraus, also aus der absoluten geschwächten Situation heraus, haben natürlich die USA jetzt die Gunst der Stunde genutzt und haben dann im Endeffekt dieses Vorgehen, diesen Handelsprotektionismus eben gegen Europa ausgeweitet und sind sozusagen hier mit brachialer Gewalt vorgegangen, weil sie eben natürlich auch wissen, dass die Situation für Europa schwierig ist. Wo soll Europa hier anstinken? Wo soll man im Endeffekt versuchen, hier den USA Paroli bieten zu können? Ja, man kann Strafzölle auf Whisky und auf Agrarprodukte im Endeffekt erheben. Man kann auch wieder mal das eine oder andere Motorrad von Harley-Davidson entsprechend sonderbesteuern. Das sind natürlich Dinge, die pieksen den Riesen, den Goliath, USA. Aber hier fehlt Europa da in Form von David dann eben doch wirklich die Schleuder, um hier den entsprechenden Schuss zwischen die Augen von dem ja entsprechend wichtigen Handelspartner auch vollziehen zu können. Und das ist genau der Punkt. Man weiß also nicht, wo sozusagen die Achillesferse von den USA ist, weil man eben aus einer geschwächten Situation agiert. Und man kann im Endeffekt hier nur versuchen, Verbalinterventionen entsprechend gegen die USA zu vollziehen. Hat man ja auch getan, dass man natürlich gesagt hat und versucht hat, zumindest verbal Stärke zu zeigen. Aber die USA wissen natürlich ganz genau, in welcher Situation sie sind. Das heißt, gerade die wichtigen Automobilkonzerne in Europa sind davon abhängig, dass die Modelle in den USA abgesetzt werden können. Und wenn die USA jetzt eben auf diesen wichtigen Kernsektor 20% Zölle erheben, bedeutet das natürlich, dass man gerade die Mittelschicht entsprechend trifft. Das heißt also, die großen Automobilfirmen, die entsprechend im Oberklasse oder im mittleren oberen Mittelklasse Bereich unterwegs sind, werden hier gar nicht mal so stark getroffen, weil derjenige, der sich einen Porsche, einen Ferrari, Mercedes oder eben auch einen BMW Luxuslimousine leisten kann, der ist dann im Zweifel auch bereit, 10.000, 20.000 Dollar mehr zu bezahlen, weil er eben ein Markenfetischist, weil er eben natürlich eine bestimmte Markentreue hat, aber es geht halt genau darum, um eben Joe Sixpack und Jane Doe, also den Durchschnittsamerikaner an sich, der dann eben vielleicht keine Fahrzeuge von Volkswagen, von Stellantis im Endeffekt oder eben natürlich auch den anderen europäischen Automarken kauft, weil die im Vergleich zu Ford und General Motors und Chrysler entsprechend zu teuer sind. Und da geht es natürlich darauf hin und da ist halt auch das große Massengeschäft. Das heißt, hier muss man natürlich dann gerade als europäischer Investor sehen, dass man so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und man hat das ja auch schon bereits gesehen, dass zum Beispiel die Aktien von Porsche hier gar nicht mehr so massiv eben verloren haben, weil man einfach hier schon auf ein Niveau angekommen ist, wo halt viele Marktteilnehmer, Investoren davon ausgegangen sind. Man hat hier wirklich schon im Endeffekt das absolute Tiefstniveau erreicht. Man sieht aber auch wiederum sehr gut in der aktuellen Gegenbewegung, die sich ja jetzt zeigt, dadurch, dass zumindest mal bekannt gegeben wurde, dass man eben die Zölle zum Beispiel gegen Europa und den anderen Ländern auf 10% festlegt und sozusagen die dann zusätzlich erhobenen Zölle für 90 Tage pausieren will, dass das im Endeffekt relativ spurlos an den großen exportorientierten, zum Beispiel deutschen Autokonzernen vorbeigeht. Wir sehen also heute den DAX bei 5,9, fast 6% im Plus, aber eine Volkswagen eben in Anführungsstrichen nur 3,5% fester. Wir sehen eben auch die anderen Autowerte heute wie eine Porsche eben auch nur in Anführungsstrichen 3,5% fester. Also auch hier Mercedes 4,89% und BMW mit 4,88% zwar auf der Gewinnerseite, aber eben underperformed. Also das heißt schwächer als der Gesamtmarkt. Man ist hier noch sehr, sehr vorsichtig, hält sich hier etwas zurück und guckt natürlich ganz genau, wie sich die Gesamtsituation darstellt. Und das ist auch so gesehen erstmal eine Branche, wo man ganz klar sagen kann, es wird für die Maschinenbauunternehmen, für die Automobilunternehmen aus Europa zukünftig schwierig sein, sich diesem ganzen Thema vollends entziehen zu können, hier sozusagen als Gewinner aus dieser Situation hervorzugehen, weil natürlich die USA einfach Folgendes gemacht haben: Die haben sich halt das Handelsbilanzdefizit angesehen, haben sich angeschaut, in welchen Branchen eben die größten Defizite entstanden sind, sehen natürlich, dass der Autobereich da eben oder Automotive-Bereich sehr weit vorne ist, sehen natürlich, dass entsprechend Exportaktivitäten aus Europa hier ganz weit vorne stehen, und die nimmt man sich jetzt vor. Heißt eben Pharmazie, pharmazeutische Produkte, da muss man ein bisschen sehen, dass man hier natürlich auch in Zukunft eher Schwierigkeiten haben wird, in diesem Bereich dann eben auch Gewinner lokalisieren zu können. Also man merkt schon, oder ihr merkt schon, dass man hier wirklich eben, gerade wenn man in Europa unterwegs ist, sehr stark selektiv vorgehen muss. Es ist nicht mehr unbedingt die Zeit, hier wirklich per se komplette Indizes zu kaufen, sondern man muss hier schon sehr, sehr stark ins Detail reingehen und sich eben anschauen, welche Unternehmen davon betroffen sind. Wir hatten im Vorfeld schon gesehen, dass Adidas, Puma stark unter Druck gekommen sind, weil die natürlich auch darunter leiden. Die exportieren ja ihre Produkte eben auch nach Nordamerika und werden dann davon betroffen, wenn eben entsprechende Strafzölle auf die Produkte erhoben werden, weil die dann im Vergleich zur Konkurrenz, wie zum Beispiel Under Armour oder Nike, entsprechend natürlich teurer werden und der klassische Käufer, der klassische Konsument eben dann auf diese Produkte nicht mehr nach entsprechend deutsche Firmen oder entsprechend europäische Firmen kauft, sondern natürlich dann vielleicht die ein oder andere Marke aus den USA eher bevorzugt. Und das sind natürlich alles Dinge, die jetzt dann ganz klar im Vordergrund stehen und wo man einfach sagen kann, dass man hier etwas vorsichtiger sein muss. Was mir auch aufgefallen ist, wir haben viele, viele Transportaktien, wie eine Deutsche Post zum Beispiel, wie eine Müller-Maersk, wie eine Hapag-Lloyd, andere Hoegleiners und so weiter, sehr stark unter Druck gesehen. Hier sind wirklich massiv teilweise die Kurse rückläufig gewesen, weil natürlich hier auch die Investoren davon ausgehen, dass sich die aktuelle Tendenz, die wir in den Märkten sehen, sich auf den internationalen, auf den globalen Handel auswirken wird. Das heißt, hier werden weniger Container, weniger Frachten entsprechend natürlich dann verschifft, weil natürlich auch weniger Produkte dann eben natürlich auch verkauft werden. Sprich eben von Europa in die USA, die ja dann über Container und über andere Frachtschiffe entsprechend transportiert werden. Und das hat man natürlich auch im Endeffekt schon gesehen, oder auch die Deutsche Post bzw. Lufthansa, die auch sehr stark im Cargo-Bereich unterwegs sind, also hier im B2B-Bereich, weil alles, was an Luftfracht angeht, hier dann natürlich auch davon betroffen sind, dass weniger Luftfrachtgeschäft eventuell ansteht, dass man also hier ganz klare Rückgänge sieht. Wir hatten das vorher auch schon von den amerikanischen Unternehmen wie eine FedEx und UPS gehört, dass man hier darauf hingewiesen hat, dass eben der Handelsprotektionismus dafür sorgen wird, dass der globale Handel eben rückläufig sein wird und dass man das natürlich entsprechend bei den Unternehmenszahlen sieht. Also ihr seht schon, man muss hier wirklich sehr, sehr selektiv vorgehen. Man kann vielleicht, wenn man im deutschen Markt noch unterwegs sein will, sich mal die Verbraucherwerte oder beziehungsweise Verbraucher ansehen, sprich Stromerzeugungsunternehmen, die werden zwar auch getroffen werden, werden aber im Endeffekt dahingehend so ein bisschen von diesem klassischen Grundrauschen weiter profitieren können. Telekommunikationswerte sind davon weniger betroffen, das heißt Deutsche Telekom und all die ganzen Carrier, die eben in diesem Bereich unterwegs sind, könnten, wenn man denn eben im Markt investiert sein möchte, im Endeffekt davon profitieren. Bauunternehmen wie eine Heidelberg Materials oder eben auch eine Hochtief oder eben andere Unternehmen aus dem Bausektor werden zumindest mal davon profitieren können, dass man ja zuletzt diese große Infrastructure Bill, also diesen großen Verschuldungsplan jetzt umsetzen möchte, dass man eben die Infrastruktur in Europa, in Deutschland eben weiter ausbauen will, dass man da natürlich dann auch viel Geld da reinfließt lassen möchte, und davon werden die Baukonzerne profitieren. Rüstungskonzerne, ob man es will oder nicht, ob das jetzt EEG-konform ist, ist natürlich nicht in Frage gestellt, sondern ist natürlich ganz klar nicht der Fall, aber die werden eben auch diese, ich sage jetzt mal, Sonderkonjunktur weiterhin ganz klar auf ihrer Seite haben. Das heißt also eine Rheinmetall, eine Hensoldt, eine Renk und so weiter und so fort, alle die, die eben Schlüsselindustrien für den Rüstungsbereich herstellen, eine Leonardo, die werden eben auch zukünftig davon entsprechend profitieren, dass eben viele Gelder von europäischen Staaten in den Rüstungssektor hoffentlich dann natürlich nur zum vermeintlichen Verteidigungsfall benutzt werden, dass dort natürlich nach wie vor viele Aufträge einfach an diese Unternehmen gegeben werden, sodass hier zumindest mal die Auftragsbücher voll sein werden. Natürlich wird hier keine hohe Wachstumsdynamik zu sehen sein, weil die schon an der obersten Kante produzieren und hier sozusagen einfach nur ein Auflaufen der Aufträge für die kommenden Jahre haben, aber die Auftragsbücher sind voll. Davon kann man zumindest mal ausgehen, dass wir so eine Art, ich nenne es jetzt mal Value-Charakter haben. Das heißt, die Unternehmen haben volle Auftragsbücher, können davon profitieren, werden entsprechend hohe Dividenden an die Aktionäre zahlen können und das vielleicht nochmal so ein bisschen als Hintergrund gesehen. Ansonsten sollte man auf jeden Fall noch ein Auge darauf haben, auf die Umlaufrendite. ob die weiter anzieht, weil das natürlich dann im Endeffekt auch ein Rückschluss darauf ist, wie sich die Refinanzierung im Immobiliensektor darstellt. Das heißt, der Immobiliensektor per se ist nicht mehr dieses klassische Betongold, sondern wir sehen hier natürlich zweierlei Effekte. Zum einen höhere mögliche Finanzierungskosten im Immobiliensektor drücken auf die Immobilienpreise. Zum zweiten könnte sich die Nachfrage nach Immobilien natürlich auch entsprechend verlangsamen, weil wir einfach eine konjunkturelle Unsicherheit derzeit in Europa haben, was einfach die Käuferschicht dann eben auch kleiner werden lässt. Also das heißt, gerade im Immobiliensektor kann man derzeit sagen, dass die auch indirekt durch Zweit- und Drittrundeneffekte, wie ich sie gerade beschrieben habe, betroffen sind, sodass man also hier dann eben auch Effekte sehen kann, dass man eher mit einer Stagnation auf dem Bereich, wenn nicht sogar eben noch mit teilweise rückläufigeren Notierungen bei zum Beispiel vielen Immobilienaktien per se rechnen kann. Pharmasektor wird davon getroffen sein, dass eben hier wahrscheinlich Strafzölle in irgendeiner Form auf diesen Sektor zukommen, deswegen also auch hier eher Vorsicht an der Bahnsteinkante. Und damit lichtet sich der ganze Bereich. Finanzsektor ebenfalls momentan relativ problematisch, weil man davon ausgehen kann, dass natürlich eine nachlassende, abschwächende Konjunktur entsprechend negativ auf die Kredite, auf das Kreditausfallrisiko einwirkt und wir hier vielleicht eine Situation vorfinden, wo natürlich dann gerade in einer Abschwungphase entsprechend Banken mit einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit bei den vergebenen Krediten konfrontiert sein wird. Und das sollte man auch so ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Das heißt nicht, dass wir dieses Szenario jetzt per se und auch über die kommenden Jahre sehen, sondern zumindest mal erstmal perspektivisch auf die kommenden Woche. Das heißt also die 90 Tage sowieso mit beinhaltet, aber so ein bisschen auf diese vielleicht das kommende Quartal, die kommenden drei Monate beziehungsweise das halbe Jahr, wo man ganz klar sagen kann, man muss natürlich erstmal sehen, was für Auswirkungen bereits jetzt schon die Verunsicherung in den Märkten hatten, was die bereits erhobenen entsprechenden Strafzölle auch schon für Auswirkungen auf die konjunkturelle Situation in Europa, in den USA und natürlich auch in Asien bisher hatten, weil man damit dann auch Rückschlüsse ziehen kann, wie sich das Ganze natürlich dann auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Europa ausführen kann. Damit bin ich mit Teil 1 durch. In Teil 2 gucken wir uns mal die USA an. Das ist nämlich auch gar nicht mal so unspannend, was da passiert. Da gibt es nämlich tatsächlich nicht nur per se Verlierer. Vor allen Dingen ist mal ganz interessant auch herzuleiten, beziehungsweise einen Versuch dazu zu starten, warum die USA das derzeit machen. Also ihr könnt gespannt sein. Bleibt weiter dran. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid in Teil 2. Ich gucke mir jetzt mal an, warum die USA das machen, was für Auswirkungen das haben könnte, welche Branchen insgesamt noch interessant sein könnten und wie man sich natürlich als Anleger, Anlegerin entsprechend positionieren kann und worauf man natürlich auch zukünftig weiter achten sollte. Ja, die USA machen das natürlich nicht von ungefähr. Wir kennen das Ganze 2017, 2018 hatten wir bereits schon mal den Vorschlag bzw. das Vorgehen gesehen. Hier ging es natürlich ganz klar in Richtung China und Europa. Hier haben also die USA damals schon eben mit dem in der ersten Legislaturperiode von US-Präsident Trump bereits schon so ein bisschen Fingerzeig und auch einen Vorgeschmack darauf gegeben, was wir jetzt derzeit sehen. Man kann sagen, in den vergangenen 8 Jahren hat natürlich hier viel, viel Zeit auch im Endeffekt für die strategischen Neuorientierung und weitere Ausarbeitungen für das, was wir jetzt derzeit sehen, gegeben, sodass also jetzt hier ganz klar zu sehen ist, dass wir ein konzertiertes Vorgehen sehen. Die USA machen das natürlich, um hier ihre heimische Wirtschaft zum ersten und ganz klar priorisiert eben zu festigen und weiter zu stärken. Das bedeutet also, man versucht hier zum einen eben die heimische Industrie, eben wie zum Beispiel den Automobilbereich, wie eben natürlich den Maschinenbaubereich, Agrarbereich und so weiter, Rohstoffsektor massiv zu stärken, indem man eben sozusagen den anderen Unternehmen, die bisher in den USA als Konkurrenten aufgetreten sind, hier das Leben schwer macht und damit die Produkte künstlich verteuert. Jetzt kann man sagen, klar, wir werden Inflationseffekte sehen, die auch sicherlich nicht von der Hand zu weisen sind. Wir haben ja auch bereits schon in den vergangenen Tagen gesehen, dass zum Beispiel Levi Strauss angekündigt hatte, eben einzelne Produkte teurer zu machen, um eben dann damit auch der Ausgangssituation, dass Stoffe und verarbeitende Zusatzleistungen eben zum Beispiel in Asien natürlich für den Konzern insgesamt teurer wären. Aber was wir auch sehen ist, dass die Konzerne es natürlich oftmals nutzen, so ein kleines Quäntchen mehr raufzupacken, weil man damit die Gewinnmarge einfach ausweiten kann. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel 10-20% Strafzölle entsprechend habe und ich sage, möchte diesen zusätzlichen Mehrkostenfaktor eben auf meine Preise aufschlagen, dann mache ich natürlich nicht nur 20%, sondern würde in dem Fall sagen, dann mache ich halt 25 oder 30% die Produkte teurer und habe dann das, was überbleibt, also sprich die 5-10% on top als Gewinnmarge mit drin. Der Konsument gewöhnt sich dann eben mit der Zeit auch dran, beziehungsweise wenn ich schon mal die Preise erhöhe, dann eben im Endeffekt auch mit, wie gesagt, diesen kleinen zusätzlichen Agio eben, um entsprechend natürlich auch mehr Profit generieren zu können. Wir haben das Ganze bereits schon auch gesehen, als sich die Inflationsentwicklung über die entsprechende Nachfrageseite, über die Rohstoffe und über natürlich auch die Preisgestaltungsseite in dem Wirtschaftssektor, Wirtschaftsräumen Europa, USA entsprechend gezeigt hatte. Da war das ein ähnlicher Effekt. Das heißt natürlich, die Unternehmen haben darauf reagiert, haben entsprechend die Preise dann nochmal zusätzlich angehoben und das Ganze ist also sozusagen altbekannt. Die Problematik ist bei der Inflation, dass wir hier immer Jahressichtweisen haben. Also das heißt, selbst wenn die Unternehmen in diesem Jahr die Preise anziehen, wird sich das sozusagen in den kommenden Quartalen und bis zu den kommenden Jahr zeigen, weil man ja immer den Bezug sozusagen hat, jetzt die Situation in Bezug auf einem Jahr. Das bedeutet also, dass wir in 2026 einen Basiseffekt sehen werden, der sich dann aber auch wieder langsam auspreist. Das heißt, ein Produkt, was in diesem Jahr, sag ich mal, von 100 US-Dollar auf 120 zum Beispiel US-Dollar angehoben wurde, danach in der Preiskontinuität und in der Preisgestaltung gleich bleibt, ist natürlich im Jahr 2026 dann zwar mit diesen 20% höheren Preisgestaltungen wiederzufinden, aber danach ja nicht mehr, weil das Produkt ja weiterhin 120 US-Dollar kostet und danach im Vergleich fortfolgend eben auf die folgenden Jahre nicht mehr teurer geworden ist. Und das ist ja genau das Perfide bei der Inflationsentwicklung. Solange man keine deflationären, also rückläufigen Preischaraktere in den Märkten findet, bleibt dieses Preisniveau dann so hoch. Das merkt man ja selber, dass dann natürlich nach Phasen von entsprechend treibenden Entwicklungen oftmals natürlich erstmal das Geld weiter knapp bleibt, weil man ja nicht mehr Geld danach verdient, beziehungsweise die Preise rückläufig sind, sondern die bleiben auf diesem hohen Niveau. Und das ist genau dieser auch teilweise dann eben konsumhemmende Charakter, der eben teilweise stattfindet, wo man sagen kann, so 1 bis 3 Jahre gewöhnt sich der Konsument dran, der ändert dann sozusagen sein Konsumverhalten und kehrt dann erst wieder darauf zurück, dass er dann sozusagen anfängt, sein Sparverhalten zu ändern, entsprechend den Konsum zu ändern und sich sozusagen an die Situation anpasst. Und das ist im Endeffekt natürlich auch der Punkt, den man derzeit in den USA betrachten sollte. Das heißt also, der Handelsprotektionismus, der führt auf der einen Seite eben dazu, dass wir natürlich hier eine Stärkung der amerikanischen Binnenkonjunktur sehen, auf der anderen Seite aber natürlich auch die Gefahr einer erneuten Inflationsentwicklung und eben eines Konsumhemmnis, also Konsumzurückhaltung eben bei den klassischen Durchschnittsamerikaner, der natürlich dann auf diese entsprechende Preisgestaltung, Neupreisgestaltung reagieren wird. Interessant ist aber auch, dass wir auch bereits positive Aspekte gesehen haben. Das heißt, die reine Ankündigung darauf, dass die Amerikaner diesen Handelsprotektionismus betreiben werden, hat dazu geführt, dass Apple eben auch gesagt hat, man möchte eben wesentlich mehr in den USA produzieren. Man hat eben auch von anderen ausländischen Konzernen wie Samsung und entsprechenden anderen europäischen Konzernen Bekanntmachung, Verlautbarung gehört, dass die eben Werke in den USA öffnen werden, um dort vor Ort entsprechend Produkte herstellen zu können. Das heißt also, man sieht hier zumindest mal, dass da eben auch positive Effekte zu sehen sind. Also mehr Amerikaner werden in Lohn und Brot gestellt, haben die Möglichkeit, dann eben bei den ausländischen Konzernen in den USA bei den Fabriken zu arbeiten und sind natürlich dann dahingehend, sage ich mal, von der Existenzsicherung her besser gestellt. Und das ist natürlich auch genau der Aspekt oder beziehungsweise ein Punkt, den man damit zusätzlich erreichen will. Der andere Punkt ist der, dass sich die Amerikaner ein Stück weit halt auch verzettelt haben, weil man hier auch nicht bedacht hat, dass gerade Japan und China eine mit der größten Gläubiger von den USA sind. Das heißt, die haben in den letzten Jahren die großen Handelsbilanzüberschüsse, die diese beiden Länder gemacht haben, China und eben Japan, dafür genutzt, dass man eben die entsprechenden Gelder in US-Dollar-Staatsanleihen investiert hat. Und dass zum Beispiel Japan derzeit so ungefähr per Jahresende 2025 mit 1,128 Billionen US-Dollar an Bestand in amerikanischen Staatsanleihen dasteht. China hat ungefähr was um 830 Milliarden US-Dollar. Wenn die jetzt also anfangen zu sagen, okay, hey USA, ihr fangt an, gegen uns zu stänkern, dann haben wir natürlich eine Bestrebung, eventuell diese großen Anleihebestände in den Markt zu geben. Und das kommt für die Amerikaner momentan, das ist sozusagen die kleine Achillesferse, die derzeit da ist, zu einer Unzeit, weil nämlich auch gleichzeitig die amerikanische Notenbank, die US Fed, die mit 4,4 Billionen US-Dollar, also 4.400 Milliarden US-Dollar, den amerikanischen Staat eben aus den Zeiten der Finanzkrise unterstützt hat, ebenfalls dabei ist durch das Quantitative Tightening, also sprich den Bilanzabbau, also die wollen eben Hypotheken und Staatsanleihen, die sie in den letzten Jahren gekauft haben, wieder verkaufen, dass man hier sozusagen in die Parade fährt. Also das heißt, die US-Fed ist derzeit dabei, die Bilanz abzubauen und entsprechende Anleihen zu verkaufen. Und wenn jetzt halt auch noch die Chinesen und die Japaner auf die Idee kommen, weil eben der Außenhandelsdruck von den USA so hoch ist, im Endeffekt auch hier nochmal zusätzlich die Anleihen auf den Markt werfen, dann haben wir die Situation, dass hier die Renditen steigen, also ein höheres Angebot an Staatsanleihen in den Märkten kommt. Das ist natürlich klar, wir sehen also ein höheres Angebot entsprechend und eine gleichbleibende Nachfrage von zum Beispiel Investoren führt einfach dazu, dass die Kurse sinken. Das ist ja auch ganz logisch, die Notierungen in den Anleihen sind dann rückläufig, die Renditen steigen und auch hier wieder gleiche Effekt wie dann im Endeffekt in Europa. Wobei hier die Situation aufgrund der Neuverschuldungssituation eine andere ist, aber hier sehen wir sozusagen den Druck von den Staatsanleihenverkäufern, die dann hier einfach den Amerikanern insgesamt das Leben ein Stück weit schwer machen können. Und das ist ja auch die Situation, deswegen lehnt sich China ja momentan auch so ein bisschen zurück und sagt, okay, hey, lass uns dieses Armdrücken machen, weil wir aus dieser Situation heraus entsprechend agieren können. Aber da gehe ich gleich in Teil 3 nochmal dezidiert darauf ein und natürlich auch mit Japan, aber es war in dieser Form nochmal wichtig, weil das eine Situation ist, die man zumindest mal auf der Soll-Seite für die Amerikaner betrachten muss. Was können die Investoren jetzt daraus machen? Ich denke, dass zum Beispiel die Vorherrschaft der großen Technologiekonzerne aus den USA, also die Alphabets, die digitalisierter das ganze Produkt ist, desto mehr Unabhängigkeit von diesen ganzen Ereignissen werden einfach vorhanden sein. Also eine Meta, eine Alphabet, eine Adobe zum Beispiel, das sind alles die Unternehmen, die weniger davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Das heißt also, die Situation, die wir gerade sehen, könnte dahingehend ganz spannend sein, dass wenn man eben den Zug zum Beispiel bei den einen oder anderen Technologiekonzernen wie bei einer Alphabet oder sowas verpasst hat, dass man also hier die Möglichkeit hat, in der Zwischenstation wieder einzusteigen und dann eben zukünftig davon profitieren kann, dass die Konzerne ja eigentlich per se gut aufgestellt sind, dass sie zum Beispiel im Bereich, wir bleiben bei einer Alphabet, einfach eine absolute Marktdominanz bei den Suchverhalten haben, dass die eine absolute Marktdominanz dabei sind, auszubauen im Bereich auch der KI-Technologie, dass man hier auch eine absolute Marktführerschaft im Bereich Robotaxis und so weiter hat. Also viele Dinge, die sowohl im Binnenmarkt USA als auch international nicht mehr wegzudenken sind und davon natürlich profitieren, dass eben diese Services weiter nachgefragt werden, unabhängig davon, wie der Außenhandelsprotektionismus einfach funktioniert. Weil auch selbst wenn man eben so eine Träume hat, wie zum Beispiel die EU, dann einige Politiker in Deutschland der Meinung waren zu sagen, naja, dann besteuert man irgendwelche Upgrades oder entsprechende Downloads, dann erscheinen diese Personen noch nichts von VPN oder entsprechenden IP-Changer-Programmen gehört zu haben, weil natürlich der europäische Konsument ja nicht doof ist und im Endeffekt dann eben normal dieses Download macht, sondern sich entsprechenden IP-Changer holt und dann eben aus den USA über eine IP-Adresse sich entsprechende Downloads besorgt. Aber das an dieser Stelle nur, das sind eben die Möglichkeiten, die es gibt. Demzufolge kann man im digitalen Bereich kaum wirklich der Gesamtsituation Herr werden, zumal es natürlich auch schwierig ist, hier überhaupt nachzuvollziehen, wie man und wo dieser digitale Service entsprechend abgerufen wurde. Aber egal, das nur mal in dieser Reihe. Also von daher merkt man schon, es ist natürlich schwierig, die Situation einfach in den Griff zu kriegen. Man kann eben natürlich im Bereich zum Beispiel Hardware, Apple wird wahrscheinlich davon getroffen sein, weil man natürlich ganz klar sagen kann, okay, für amerikanische Smartphone-Hersteller, egal wo die Produkte herkommen, da gibt es eine Sondersteuer. Oder natürlich auch amerikanische entsprechende Autos wie eine Tesla oder dergleichen. Da kann man entsprechend natürlich auch dort Strafzölle von Seiten der anderen Länder entsprechend erheben. Aber wie gesagt, alles, was digital ist, wenn man sich nicht digitalisiert, auch abgeschottet oder abkoppelt, wie zum Beispiel China das natürlich gemacht hat, hat man hier kaum eine Möglichkeit, dieser Situation handhabbar zu werden. Und ist natürlich dem Ganzen ausgeliefert. Auch der Halbleitersektor, da wird Europa den Teufel tun und im Endeffekt Nvidia oder dergleichen oder eine AMD eben mit Strafzöllen zu belegen, weil man sich hier ins eigene Fleisch oder beziehungsweise ins eigene Knie schießt. Man ist einfach davon abhängig, dass diese Halbleiter auch in europäischen entsprechenden Behörden, Unternehmen entsprechend natürlich dann zur Anwendung kommen und demzufolge wird man hier also wirklich auch eher mit zusammengebundenen Händen agieren können. Also man merkt schon, dieser Bereich ist interessant, ansonsten alle ganz stark auf den Binnenmarkt fokussierten Branchen in den USA werden natürlich auch entsprechende Gewinner sein, das heißt also Unternehmen, die sehr, sehr stark ihren Fokus auf eben die USA gelegt haben, die könnten in den Vordergrund rücken. Man kann vielleicht auch davon ausgehen, dass der ein oder andere Gewerbeimmobilien-REIT interessant werden könnte, weil natürlich die Nachfrage dann eben durch die Zuwanderung von vielen ausländischen Industrieunternehmen dafür Sorge trägt, dass insgesamt die Nachfrage nach dann eben natürlich entsprechenden Gewerbeimmobilien steigen könnte. Das wäre so mal eine kleine Idee, die dann eben auch nochmal interessant sein könnte. Insgesamt natürlich auch amerikanische Banken, die davon profitieren, weil das Ganze ja finanziert werden muss. Höhere Finanzierung bedeuten natürlich dann auch entsprechende höhere Auftragssituation bzw. höhere Zinsmargen bei den Banken. Wir sehen eine Zunahme des amerikanischen Kapitalmarkts, die Aktivitäten dort könnten steigen. Also das wären so ein bisschen die Rückschlüsse bzw. die Möglichkeiten, die man herleiten könnte, wenn man sich die Gesamtsituation in den USA ansieht. Und wie gesagt, die Herleitung, warum das gemacht wird, ist klar. Die möglichen Risiken sind aufgezeigt, als auch natürlich die Perspektiven, die sich daraus ergeben. Und ich glaube ganz klar, dass dieser Weg, den man jetzt hier eingeschlagen hat, dass der nicht rückgängig gemacht wird, sondern man wird ihn weitergehen. Die Pause, die wir derzeit sehen, vor 90 Tagen würde ich sogar in Anführungsstrichen nochmal in Frage stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann Zwischengrätschen sehen werden, weil eben derzeit aus der aktuellen Situation, also heute hier von Donnerstag, den 10. April anzunehmen ist, dass die USA das machen, damit eben die Länder die Möglichkeit haben, jetzt in Verhandlungen mit den USA gehen zu können. Die EWU, die europäischen Vertreter, sollen ja am 16. April, also in der kommenden Woche, am Mittwoch mit den USA verhandeln. Die japanischen Vertreter sind wohl schon vor Ort. Und das ist genau der Punkt, wo man einfach sagt, diese, ja, Pi mal Daumen, 3 Monate, die gibt man jetzt den anderen Ländern, um eben in Verhandlungen mit den USA treten zu können. Weil natürlich auch so ein Kuriosum einfach zu sehen war, dass auch die USA zum Beispiel gegen Madagaskar oder gegen andere Länder wie Vietnam oder Thailand, Indonesien, Strafzölle erhoben hat, wo man einfach sagt, das ist natürlich Irrsinn, weil diese Verhältnismäßigkeiten ja nicht stimmen. Nur weil da eben zum Beispiel bestimmte Produkte, Textilien oder aus Madagaskar entsprechend natürlich auch Vanille zum Beispiel exklusiv in die USA exportiert wird, heißt das ja nicht, dass man hier einen richtig groß gigantischen Handelspartner hat, den man eben massiv an die Kandare nehmen muss. Hier trifft man wirklich die ärmsten Länder bzw. die kleinsten Länder ja mit auch und demzufolge glaube ich, dass man hier einfach auch dann natürlich dezidiert in Einzelfällen eben eine Sonderlösung herführen muss, weil was wollen Madagaskar oder Vietnam oder eben solche kleineren Länder, Emerging Markets, dann eben auch den großen USA auch schon geben. Also da ist natürlich dann eben auch im Endeffekt der Nutzfaktor in diesem Zeitraum oder beziehungsweise in diesem Verhältnis einfach relativ klein. Also das sind natürlich alles Dinge, die jetzt dann auch erstmal beseitigt werden müssen, geklärt werden müssen und deswegen halt diese 90 Tage. Ich glaube aber, dass es nicht die Zeit ist, um hier Heldentum von Seiten der Länder zu spielen. Das heißt, gerade Europa und die anderen asiatischen größeren Länder, auch natürlich auch Südamerika und Kanada, Mexiko, die müssen halt wirklich sehen, dass sie hier natürlich dann entsprechend in die Verhandlungen reingehen. Und ich glaube auch, dass die Amerikaner hier weiterhin ihre Betonposition halten werden. Das heißt, man hat sich jetzt vergraben, man wird diese Stellung halten und wird natürlich dann entsprechend auch massiv eben weiter gegen die entsprechenden Länder vorgehen. Also ich glaube nicht, und das ist halt auch der Punkt, dass wir mit sehr, sehr volatilen Zeiten zumindest mal an den Finanzmärkten rechnen müssen, weil natürlich jede neue Nachricht, jede neue Änderungen oder Änderungen generell, jede Neuerung einfach neue Volatilität an die Märkte bringen muss. Also es ist auf jeden Fall nicht die Zeit jetzt hier für jemand, der sehr relativ nervös ist, wirklich in die Märkte zu gehen, sondern dann lieber an der Seitenlinie stehen und wirklich gucken, bis hier Fakten geschaffen worden sind. Und dann hat man natürlich auch die Zeit, entsprechend in die Unternehmen wieder zu investieren und in die Märkte zurückgehen zu können. Aber wie gesagt, das soweit zu den USA. Im dritten Teil gehe ich jetzt auf Asien ein. Und ihr könnt gespannt sein, das ist nämlich auch ganz spannend. Bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid in Teil 3. Ich bin Andreas Lipko. Jetzt geht es rund um Asien. Jetzt geht es nicht nur rund in Asien, sondern es geht jetzt darum, wie die Situation von China, Japan, Südkorea, Taiwan exemplarisch für oder in dieser Situation eben zu sehen ist, was das für die Investoren bedeutet und worauf man auf jeden Fall achten sollte. Ich würde vorschlagen, ich fange mal so ein bisschen im kleineren Rahmen an. Ich hatte ja schon gerade in Teil 2 so ein bisschen mal auch auf Vietnam und Indonesien entsprechend Bezug genommen. Hier natürlich Länder, die stark im Dienstleistungsbereich unterwegs sind. Also hier gerade im Textilbereich werden sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viele Produkte dort einfach nur zusammengenäht. Man schickt die dann über entsprechende Containerfrachten dann in die anderen Länder und dort werden die dann verkauft. Guckt einfach mal in die Label zum Beispiel rein, gerade von den Marken Nike, Adidas und Co. Da wird sehr, sehr viel in Vietnam entsprechend dann produziert für die Marken für billiges Geld und dann eben teuer in den westlichen Industrienationen verkauft. Das heißt, Vietnam an sich hat da nichts von, sondern die Konzerne, die dort produzieren lassen, die streichen sich natürlich entsprechend die großen Margen ein und profitieren davon, dass sie dann im Endeffekt dort die Produkte eben teurer verkaufen können. Die USA haben jetzt gesagt, dass sie natürlich auch solche Länder auf dem Fokus haben. Ich glaube, dass man hier eine Sondersituation schaffen wird, dass man hier einige Ausnahmen schaffen wird, um eben diese Länder aus diesem derzeitigen Fokus aus der Situation rauszunehmen, weil es ja eben, wie gesagt, kaum Sinn macht, sich eben solche Länder vorzunehmen. Da ist von Seiten der USA nicht wirklich viel zu erwarten. Und man kann eben im Endeffekt hier auch von den Ländern nicht verlangen, dass da entgegenkommen zu sehen ist. Die haben ja quasi nicht wirklich viel zu bieten. Gucken wir mal ein bisschen auf größere Länder wie zum Beispiel Taiwan und Südkorea. Hier haben wir natürlich auch klassische Dienstleistungsländer, zum Teil im Bereich der Halbleiterindustrie, der Hochtechnologie. Man denke an Taiwan Semiconductor, man denke an SK Hynix. Ich packe jetzt mal Südkorea und Taiwan so ein bisschen zusammen, weil die Situation gerade hier aus dem Hightech-Sektor ähnlich ist. Südkorea hat noch zusätzlich viele Rüstungskonzerne, also eine Hanwha zum Beispiel Aerospace, die eben auch im Rüstungssektor sehr stark vertreten sind. Samsung Electronics, natürlich klar, der zweitgrößte oder der größte Konkurrent zu Apple, wenn man so will. Und eben auch eine Hyundai, die eben im Automotive-Sektor sehr stark auch in den USA vertreten ist. Das sind natürlich Konzerne, wo man sagen kann, okay, da werden die USA schon drauf gucken. Gerade eben natürlich auch mit Blickrichtung auf Apple wird man Samsung versuchen, so ein bisschen auszumanövrieren. Auch gerade mit Blickrichtung zum Beispiel auf General Motors, Ford und Chrysler wird man natürlich versuchen, oder Tesla auch auf eine Hyundai abzuzielen und dort natürlich versuchen, diesen Sektor unter Beschuss zu nehmen. Man wird aber versuchen, dass man auch hier zum Beispiel den Dienstleistungssektor im Halbleiterbereich, das heißt die Auftragsfertigung bei einer SK Hynix, bei einer Taiwan Semiconductor entsprechend eher auszuklammern, weil man sich damit ja ins eigene Fleisch schneiden würde. Das heißt, Nvidia lässt ja gerade von zum Beispiel der Taiwan Semiconductor eben Auftragsfertigungen für die wichtigen Halbleiter vornehmen. Und wenn man hier jetzt eben eine Besteuerung vornehmen würde, würde man ja sozusagen sich aus Sicht der Amerikaner, aus Sicht der USA selber sozusagen ins Knie schießen. Also ihr merkt schon, das sind die Länder, wo man auf jeden Fall davon ausgehen kann, die werden zum Teil betroffen sein, also gerade Südkorea, aber nur in einzelnen Sektoren. Und die haben natürlich eine andere Situation, weil die sagen können, ja Moment mal, ihr könnt ja nicht die Spreu vom Weizen trennen und sagen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, sondern wenn, dann verlangen wir, damit wir weiterhin für euch zum Beispiel, in SK Hynix ist auch sehr stark im Bereich eben Auftragsfertigung, ich glaube für AMD, entsprechend unterwegs und für andere große Intel in Teilen auch und dass man da eben dann natürlich da eine bessere Ausgangssituation hat, wenn man ja den Dienstleistungscharakter hier anführen kann und dann sagen kann, okay, dafür werden zum Beispiel die Autozölle niedriger gestaltet oder eben auf die Electronic Devices von Samsung entsprechend niedrigere Zölle, Strafzölle erhoben. Also hier wird es nochmal ganz spannend. Bei Südkorea sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Das wird von den Verhandlungstechniken oder beziehungsweise auch Verhandlungssituationen sehr, sehr spannend sein. Japan, jetzt um ein bisschen größer, auf ein größeres Land zu gehen, ja drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, die haben natürlich eine ganz klare Abhängigkeit. Wir haben eine überalterte Bevölkerung in Japan, wir haben einen gesättigten Markt in Japan. Das heißt, die Binnennachfrage nach Produkten ist einfach nicht mehr so stark, weil hier natürlich jeder hat einen Fernseher, jeder hat Smartphones, jeder hat Autos, jeder ist sozusagen dahingehend ausgerüstet und ausgestattet und muss nicht unbedingt sozusagen sich jedes Jahr ein neues Handy oder neue entsprechende Produkte kaufen. Demzufolge ist natürlich das, was dort in Japan produziert wird, an Autos, an elektrischen Geräten, an zum Beispiel natürlich auch Spielekonsolen und dergleichen von Sony und Co., die müssen natürlich exportiert werden, damit es der japanischen Wirtschaft gut geht. Die können aber wiederum, das habe ich in Teil 2 gerade schon angeführt, natürlich ihren enorm hohen Bestand an Staatsanleihen entsprechend ins Feld führen. Und dahingehend kann das nochmal ganz spannend sein, dass man zum Beispiel sich einfach eine Absolution abholt und sagt, passt auf, ihr gestaltet halt entsprechend die Strafzoll-Diskussion mit uns etwas milder und dafür kaufen wir zum Beispiel zukünftig weiter amerikanische Staatsanleihen. Das ist natürlich für Amerika auch wichtig, weil Amerika sehr hoch verschuldet ist, davon abhängig ist, dass eben neue Käufer für die neu auszugebenden Anleihen in den Märkten auftreten, damit die Renditen niedrig bleiben und natürlich auch weiterhin die Verschuldung möglich ist. Also ihr merkt schon, auch da ist eine Kopplung, eine andere Kopplung als zum Beispiel in Richtung Südkorea zu Japan zu sehen. Das heißt, hier wird man auf einem anderen Niveau diskutieren und wird auf diese Ebene gehen, dass man zum Beispiel dann eben von Japan entsprechend abverlangt, eben zukünftige Handelsüberschüsse weiterhin in amerikanischen Staatsanleihen zu parken, um eben dort dann den amerikanischen Staatshaushalt sozusagen eine Art gewisse Refinanzierungssicherheit zu geben. Also das ist im Endeffekt eine Möglichkeit, wo man eben mit Japan zum Beispiel verhandeln kann und wo man sich dann nicht wundern muss, dass dann zum Beispiel einige Branchen komplett ausgenommen werden, weil natürlich die Amerikaner sagen, na, ist doch gut, wenn die bei uns wirklich dann entsprechende Handelsüberschüsse erwirtschaften, das wiederum in den amerikanischen Haushalt reingeht, also indirekt durch eben entsprechende Anlagen in amerikanischen Staatsanleihen, haben wir ja davon einen Vorteil. Also diese Denke wäre in diesem Fall auch möglich. Und darauf sollte man sozusagen auch nochmal bedacht sein, wenn eben die Verhandlungen mit den USA entsprechend losgehen. Und deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel Japan hier mit als erster Kooperations- bzw. Verhandlungspartner von den USA natürlich in Erwägung gezogen wurde, weil man das im Hinterkopf hat und weil das natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Karte ist, die ausgespielt werden kann. Kommen wir zu China, da wird es wesentlich trickiger, da wird es also wirklich ein bisschen komplizierter. Wir haben natürlich auch wieder die gleiche Situation wie Japan, das heißt einen sehr, sehr hohen Bestand an amerikanischen Staatsanleihen. Das Problem oder der Punkt ist aber der, dass sich eben China dazu entschlossen hat, eine Betonhaltung einzugehen. Wir sehen das momentan, wir sind bei 134% Strafzölle von Seiten der USA gegen chinesische Produkte und auch die Chinesen haben mitgezogen, haben einfach gesagt, okay, hey, wir ziehen da mit, tick for toe oder tick for that. Das heißt, Zug um Zug, die ziehen dann eben im Endeffekt mit, haben aber eine andere Möglichkeit, weil man hier auf der Finanzmarkt, auf der Kapital- und Geldmarktpolitischen Seite eine wesentlich bequemere Ausgangssituation als in den USA vorfindet. Das heißt, in China ist es ja so, dass die People's Bank of China hier eben von einem komplett anderen Niveau kommt. Das heißt, hier kann man zum Beispiel Leitzinsen stärker absenken. Hier kann man zum Beispiel Mindestreservevorschriften für Banken bei den Neuverschuldungen entsprechend absenken, sodass man hier eine Art künstliche Wirtschaftsstimulation vorfindet, die dann eben den Konsum wieder ankurbeln kann und auch in Teilen durch den Außenwert des Renminbi, dem Yuan, zu zum Beispiel den US-Dollar, einen Teil der Strafzölle einfach abmildert. Das heißt, jetzt mal exemplarisch, 134% Strafzölle, wenn man dann den Renminbi oder den Yuan um 5 oder 10% abwerten würde, ist also nur mal eine Zahl in den Raum geworfen, dann würde ja sozusagen eben das insgesamt auf die Preisgestaltung runtergehen, weil natürlich im Außenverhältnis dann die Produkte entsprechend andere Bepreisung haben und in den USA dann eben nicht mehr so stark eben diese Aufschläge zu sehen sind. Also wobei man hier noch ganz, ganz andere Szenarien sich vorstellen kann. Es kann sogar eine massivere Abwertung vorgenommen werden. Wir kennen das Ganze zum Beispiel damals nach der Hypothekenbankkrise 2007, 2008. Da gab es ja im Abwertungswettlauf zwischen den großen Währungen, den japanischen Yen, US-Dollar und Euro. Die haben sozusagen massivst eben im Außenwert ihre Währungen abgewertet, damit eben dann diese Krise, die sich gezeigt hat, eben abgemildert werden kann. Und genau dieses Spiel, in Anführungsstrichen, kann jetzt von China natürlich auch vorgenommen werden. Das heißt, man verbilligt die Produkte im Außenwert künstlich dadurch, dass man eben die entsprechenden, den Yuan im Außenverhältnis abwertet und dadurch die Produkte günstiger werden und dann sozusagen diese Strafzollthematik etwas abgemildert wird. Nun gut, dann wird man nicht den Yuan oder den Renminbi um 50% entsprechend abwerten, um eben komplett diese Aufschläge aus dem Markt zu nehmen. Aber natürlich kann man diesen ganzen, den Druck erstmal nehmen und das sollte man im Hinterkopf behalten. Das ist sozusagen diese eine Größe und natürlich auch die eine Situation, warum China sich einfach derzeit so darstellt, wie sie es gerade tun. Was bedeutet das jetzt für den Finanzmarkt? Das bedeutet zumindest mal, dass man, wenn man in China unterwegs sein will, eher auf Unternehmen setzen sollte, die zum einen aus dem Technologiesektor kommen, weil da gilt das Gleiche wie natürlich auch für Amerika. Man hat einfach eine Problematik, wie will man technologische, digitale Dienstleistungen wirklich eloquent oder beziehungsweise effizient auch besteuern, wie will man da im Endeffekt diese entsprechenden Dienstleistungen an die Steuerkandare nehmen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass sich China eben auch dazu entschlossen hat, den Binnenmarkt, den Binnenkonsum sehr stark zu fördern, massiv eben Stimuli in den Markt zu geben. Und ich glaube, dass wir dahingehend auch neue Programme, neue Dinge auf der Agenda sehen werden, die einfach diesen Sektor noch wesentlich stärker unterstützen werden. Das heißt, eine Alibaba, Baidu, Xiaomi, BYD, all die Unternehmen, die einen starken Fokus auf den Binnenmarkt eben in China haben, könnten tendenziell tatsächlich in den kommenden Jahren, wenn man eben eine Art Abschottung hier jetzt vornimmt, davon profitieren, dass man eben im Binnenmarkt China wesentlich mehr absetzen kann, weil natürlich China auch sagen wird, okay, amerikanische Produkte, eine Tesla und so weiter, gibt es hier halt nicht mehr in dem Markt, weil wir eben entsprechende hohe Strafzölle haben. Das heißt, die eigenen Produkte können dort besser verkauft werden, auch gegen die EU. Man hat jetzt so ein bisschen entsprechend in Richtung der EU ausgestreckt. Sollte die eben die Hand wegschlagen, wird man natürlich sagen, okay, hey, dann schirmen wir uns dahingehend auch ab und stärken unsere eigene Konjunktur, unsere Binnenmarktkonjunktur, unsere chinesischen Unternehmen stärker. Also das wäre sozusagen so ein Punkt, wo man zumindest mal erstmal davon ausgehen kann, dass die gestärkt aus der Situation hervorgehen können. Vorsichtig sollte man auf jeden Fall bei den ADRs sein, also sprich bei den American Deposit Receipts, die in den USA gehandelt werden, also chinesische Unternehmen wie eine Alibaba Group oder so, die als ADR-Programm in den USA, in den Börsen dort gehandelt werden, weil wir natürlich hier auch wieder gelernt haben, 2017, 2018, dass die Amerikaner auf die Idee kommen könnten und sagen, hey, okay, wir nehmen die Unternehmen auf die Blacklist drauf, weil wir denen irgendwie unterstellen, Richtung Militär oder chinesischer Regierung eng zusammenzuarbeiten und drohen denen ein Delisting an. Das ist dann sehr unschön für die Investoren wieder. Demzufolge, wenn man eben in chinesische Unternehmen investieren sein möchte oder investieren möchte, dann eben wirklich nur in den Originalaktien reingehen, die dann zum Beispiel in Hongkong entsprechend gelistet sind und eben nicht als ADR-Programm entsprechend angeboten werden, weil das sonst wieder ein Problem geben könnte, was ja unschön ist. Ich hatte selber meine Erfahrung damals mit China Mobile und China Unicom entsprechend gehabt, weil ich die ADRs hatte und davon eben doch betroffen wurde in dieser Form. Also das eben sozusagen ein kleiner Erfahrungsschatz an dieser Seite, der mir selber im Untergang oder was ich selber erfahren habe und wo man einfach etwas vorsichtiger sein sollte. Also das in Kurzform mal die Situation, wie sich das eben auf Asien darstellen könnte. In Japan, wie gesagt, oder auf japanische Aktien gehe ich davon aus, dass natürlich auch ein guter Investor wie ein Warren Buffett auch so ein bisschen vorausblickend schon weiß, dass Handelsunternehmen in Japan davon profitieren können. Und wenn man eben dort in Japan anlegen will, könnte man natürlich auch sozusagen follow the money, also auch diesen großen Investoren es einfach gleich tun und dann eben auch versuchen, in diese Richtung zu gehen. Ansonsten muss man natürlich auch abwarten, bis sich dort die absolute Strafzollgestaltung bzw. die Ausgestaltung der möglichen des möglichen Handelsvertrags entsprechend darstellt, um zu antizipieren zu können, welche Branchen interessant sind. Aber das würde ich erstmal dahingehend so sehen. Ja, das war es soweit von mir. Heute, wie gesagt, hier wieder im Alleingang unterwegs. Ich hoffe, dass der Dirk in der nächsten Woche wieder da ist. Dann kriegt ihr auch wieder die neuesten Fashion-Tipps. Entsprechend, wie man sich in solchen Börsenphasen wahrscheinlich am besten anziehen kann. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt. Wünsche euch viel Erfolg bei dem Agieren an den Börsen. Wenn euch das Ganze zu turbulent ist, bleibt an den Seitenlinien stehen oder macht Sparpläne mit längerfristiger Natur, kleineren Sparraten. Solche Phasen sind dann natürlich schon dahingehend auch interessant. Aber man kann auch eine Menge lernen. Das ist immer wieder der Punkt, warum natürlich ich solche Marktphasen einfach liebe, weil man hier einfach die Möglichkeit hat, wirklich sehr stark mal über seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen, sich einfach Neuerungen, Einflussfaktoren mal vornehmen kann, Kausalgefüge zusammenbauen kann, wie es jetzt gerade versucht hat in diesen drei Teilen. Und wenn euch das Format gefällt, wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, beziehungsweise auch gerne die Kommentare, eure Meinung, Gedanken und Anregungen dazu reinschreiben. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich weiterhin viel Erfolg beim Agieren an den internationalen Börsen. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.